Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Vereintes Wissen – Betreuungsrecht leicht verstehen. Eine Podcast-Reihe der Betreuungsvereine in Rheinland-Pfalz.
Herzlich willkommen bei uns im Podcast zum Thema neuen Betreuungsrecht. Mein Name ist Marina Sänger, ich bin Vereinsbetreuerin und arbeite schon seit 7 Jahren bei Deutschen Roten Kreuz, Stadt Kaiserslautern. Heute habe ich ja zu unserem Thema den Experten Herr Achim Rhein eingeladen. Der Herr Rhein ist der Leiter über örtliche Betreuungsbehörde Rheinland-Pfalz bei Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Mainz. Herr Rhein, Sie und Ihr Team unterstützen alle Betreuungsbehörden und auch Betreuungsvereine in Rheinland-Pfalz und stehen praktisch mit Rat und Tat zur Verfügung. Sie haben ja auch mitgearbeitet bei diesem Betreuungsrecht und ich möchte Sie ja auch heute fragen, was können Sie ja zu diesem Betreuungsrechtsreform sagen? Warum war das jetzt notwendig, dass diese Reform endlich mal kommt?
Ja, vielen Dank, Frau Sänger, dass ich die Möglichkeit habe, in dieser Form mich an die Betreuungswelt in Rheinland-Pfalz zu wenden. Und die Reform ist im Hinblick auf die Selbstbestimmung, die Achtung der Selbstbestimmung von Menschen mit Beeinträchtigungen sehr, sehr wichtig. Wir finden das in der Eingliederungshilfe schon im Bundesteilhabegesetz, wenn es um die Umsetzung von Wünschen, von dem Willen und den Präferenzen von Menschen geht. Legitimiert ist das Ganze in Artikel 12 Absatz 4, was in seinem dritten Satz von der Ausübung der freien Rechts- und Handlungsfähigkeit von Menschen spricht. Und in diesem Zusammenhang war es sehr, sehr wichtig und dringend notwendig, die gesetzlichen Voraussetzungen, die untergesetzlichen Voraussetzungen von diesen menschenrechtlichen Vorgaben auch hier quasi in Deutschland dann auch umzusetzen.
In dieser Reform ist natürlich auch diese Selbstbestimmung von der betroffenen Person auch sehr, sehr wichtiger Punkt. Wo ist das jetzt Unterschied zu diesem früheren, sagen wir so, unserem Betreuungsrecht und jetzt die neuen?
Das frühere Betreuungsrecht ging von einem paternalistischen Fürsorgegedanken aus, nämlich dass der Mensch quasi objektiv beurteilt wird von einem Dritten, also sage ich mal hier in dem Fall von einem rechtlichen Betreuerin, Betreuer, und dann quasi nach dessen objektiv von ihm subjektiv festgestellten Maßstäbe dann unterstützt beziehungsweise stellvertretend für ihn die Sachen geregelt wurden. In diesem Zusammenhang war es unbedingt notwendig, dass die Selbstbestimmung, also hier der Mensch, im Vordergrund steht und er nicht stellvertretend behandelt wird, also dass er quasi über seinen Kopf hinweg entschieden wird, was er zu tun und zu lassen hat oder beziehungsweise was für ihn richtig und was für ihn falsch ist, sondern dass der Mensch selbst diese Dinge für sich regeln kann, dass er die Möglichkeit bekommt, den Raum bekommt und in dem Fall quasi in der Ausübung seiner Rechts- und Handlungsfähigkeit nur unterstützt wird und nicht in dem Fall jetzt vertreten wird.
Mhm. Es gibt ja auch in diesem Betreuungsreform sehr groß geschrieben, dass da die Orientierung an die Wünsche der Betroffenen jetzt eigentlich gestärkt wird. Das heißt, das, was die Betroffene will, wird das jetzt als Hauptgrund praktisch für Betreuung auch gewählt. Was können Sie ja noch was dazu sagen?
Die Wünsche festzustellen, die sind in dem neuen Gesetz in Paragraph 1821 dargelegt. Und in diesem Zusammenhang ist es ganz, ganz wichtig und es ist eine Betreuerpflicht, sich mit dem betreuten Menschen ausführlich auseinanderzusetzen mit seinen tatsächlichen Wünschen. Es gibt nicht mehr diesen paternalistischen beziehungsweise jetzt bestimmten Wohlgedanken, der von dem Betreuer aus kommt, sondern es gibt hier in diesen Fällen nur noch der mutmaßliche Wille, der maßgeblich ist, sollte ein Mensch seinen Willen also nicht mehr tatsächlich äußern können, dann hat er zumindest dann seinen mutmaßlichen Willen zum Ausdruck zu bringen über frühere geäußerte Wünsche, die er im Laufe seines Lebens oder auch durch Handlungen zum Ausdruck gebracht hat.
Muss der Betreuer dann immer nach Wille von der Betreuten auch irgendwie sich orientieren oder gibt es da auch irgendwelche Ausnahmen?
Es gibt keine Ausnahmen. Dieser frühere objektive Tatbestand, dass der Betreuer gesagt hat, objektiv ist für ihn jetzt das Richtige, gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch eine objektive Handlungsmöglichkeit, die ich als Betreuer habe, nämlich ob jemand objektiv in seinem Vermögen oder in seiner Person erheblich gefährdet ist. Weil wenn das zutrifft, dann hat der Betreuer die Möglichkeit, nach dem 1821 Absatz 3 Bürgerliches Gesetzbuch dann zu sagen, ich kann hier stellvertretend für dich im Sinne deines mutmaßlichen Willens entscheiden. Das steht im Absatz 4 dieser Norm. Und aber nur, wenn du erstens also objektiv dich erheblich gefährden würdest in deiner Person oder deinem Vermögen und du aufgrund deiner Krankheit oder Behinderung das nicht mehr erkennen kannst, dass du gerade etwas falsch für dich entscheiden würdest oder dass du aufgrund deiner Beeinträchtigung nicht mehr unter der notwendigen Einsicht verfügst, um entsprechend handeln zu können.
Und wenn zum Beispiel Betroffene, der kann schon verstehen, was passiert, wenn, und dann trotzdem will irgendwas nicht machen, soll ich das auch unterstützen als Betreuerin oder wird das jetzt trotzdem irgendwie versucht, über den Kopf zu entscheiden?
Über den Kopf entscheiden geht nicht mehr. Das ist ausgeschlossen in der Form. Wenn jemand einen Wunsch hat und er hat noch einen freien Willen, dann ist diesem Willen zu folgen, auch wenn der Mensch sich objektiv, jetzt aus objektiver Sichtweise auch schädigen würde. Also wenn die Voraussetzungen gegeben sind, dass der Mensch quasi noch auf der Einsichtsebene erkennt und weiß, was er gerade tut, dass das denen die Folgen hat und kein ärztliches Gutachten ihn dazu in irgendeiner Form begrenzt, dann ist dieser Wunsch und Wille von dem Betreuer zu respektieren. Es gibt eine Ausnahme, wo der Betreuer sagen könnte, hier kann ich mich jetzt an diesen Dingen nicht mehr beteiligen, nämlich wenn er die in § 1821 Absatz 3 Nummer 2 genannte Unzumutbarkeit, also die Unzumutbarkeit in irgendeiner Form für sich selbst feststellen kann, dass er sagt, ich bin hier raus, weil das ist für mich nicht möglich, jetzt ihn noch weiter zu unterstützen darin, nicht zuzumuten. Da gibt es ganz klare Definitionen in den gesetzlichen Begründungen zu diesem Reformgesetz, aber auch es gibt dazu noch Ausführungen von höchstrichterlicher Rechtsprechung, die maßgeblich diesen Zumutbarkeitsbegriff auch beschreibt. Und es gibt noch eine andere Möglichkeit, wo ich als Betreuer sagen kann, ich kann mich an diesen Wünschen, auch wenn die Gegenstand deines objektiv einsichtsfähigen Willens sind, kann ich mich nicht beteiligen, nämlich der Betreuer hat nur die Angelegenheiten so weit zu besorgen oder zu unterstützen, wie sie im Rahmen der Möglichkeiten des Menschen bestehen. Das heißt also, wenn jemand Wünsche hat, die überzogen sind, dann kann der Betreuer auch sagen, ich kann dich darin nicht unterstützen. Aber mehr kann der Betreuer in dem Fall nicht machen. Diese Möglichkeiten sind in § 1821 Absatz 2 Satz 1 genau definiert.
Es ist auch ganz groß geschrieben in diesem Gesetz, dass die betreuten Menschen auch besser informiert werden sollen. Warum ist das jetzt so notwendig, dass sie ja über alle Sachen, die in Betreuung passieren, informiert werden sollen? Und ob das jetzt auch gut ist für die betreuten Menschen?
Diese Information oder diese notwendige Information gab es schon immer. Hier in dem Fall die Besprechungsverpflichtung, die kommt aus dem Bereich der der Minderjährigen, die kommt also aus dem Vormundschaftsrecht. Da ist davon die Rede, dass mindestens einmal im Monat der Kontakt gesucht werden soll. Aber das ist nur eine Orientierungsnorm. Grundsätzlich hat nach § 18, 21 Absatz 5 der Betreuer oder die Betreuerin einen erforderlichen persönlichen Kontakt mit dem betreuten Menschen zu halten und hat sich regelmäßig einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Die große Frage ist natürlich, wie ist dieser Umfang zu bemessen? Der Umfang bedeutet immer, was erforderlich ist. Das heißt also, wenn viele Dinge zu klären sind oder wenn der Wunsch und der Wille und die Präferenz, so wie es im 1821 BGB ja genannt ist und auch aus der UN-Menschenrechtskonvention aus Artikel 12 Absatz 4 kommt, hat er unter Umständen sehr häufigen Kontakt zu pflegen, um die Wünsche auch tatsächlich so festzustellen, dass sie umgesetzt werden können. Mhm. Und das kann unter Umständen sehr aufwendig sein. Und das verändert natürlich auch den Berufsalltag einer rechtlichen Betreuerin oder eines Betreuers, weil das vorher sehr einfach über das Wohl gegebenenfalls objektiv, paternalistisch in Anführungszeichen dann ersetzt werden konnte.
Wie wird das jetzt nach neuem Betreuungsrecht auch die Eignung der Betreuer, der dann Betreuungen führen darf, kann, auch ermittelt? Was ist da jetzt neu?
Es wurde eine eigene Norm entwickelt, das Betreuungsorganisationsgesetz. Und das Betreuungsorganisationsgesetz ist eine ganz neue Norm, die gilt im Wesentlichen für die Betreuungsbehörden. Und die Betreuungsbehörden haben nach dem Betreuungsorganisationsgesetz berufliche Betreuerinnen und Betreuer zu registrieren. Die Registrierungsvoraussetzungen im § 23 Absatz 1 sprechen von einer persönlichen Eignung und Zuverlässigkeit. Die gilt nicht nur für berufliche Betreuer, sondern eine Eignung und Zuverlässigkeit, die sind auch gegeben nach § 21, also zwei Normen vorne dran im Betreuungsorganisationsgesetz, auch für die ehrenamtlichen BetreuerInnen und Betreuer. Und diese Zuverlässigkeit, die Schwelle dafür ist natürlich im Bereich der ehrenamtlichen Betreuung erheblich niedriger als in der beruflichen Betreuung. Aber trotz allem ist das zumindest auch darzulegen, zum Beispiel durch die Vorlage von Führungszeugnissen und aber auch zum Beispiel eine Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis. Das sind Grundvoraussetzungen, die jeder Betreuerin oder Betreuer vorzulegen hat, losgelöst, ob ich ehrenamtlich oder beruflich die Betreuung führe. Bei der beruflichen Betreuung sind noch viele andere Dinge notwendig, formale Dinge wie sachkundig zu sein, wie eine notwendige Berufshaftpflichtversicherung zu haben oder auch bestimmte andere Dinge darzulegen, die quasi gegeben sind. Aber § 23 Absatz 2, diese Norm bezieht sich ausschließlich auf die Zuverlässigkeit, die nennt einige Dinge, die quasi immer notwendig sind. Da geht es um Berufsverbote und um Verurteilungen, die im Vorfeld der rechtlichen Betreuung, das heißt, wenn man nach bestimmten Jahren, hier wird von 3 Jahren gesprochen, einmal verurteilt worden ist, dass man das quasi per Gesetz unterstellt wird, dass man diese Zuverlässigkeit dann nicht hat.
Und wer überprüft dann jetzt diese Eignung von Betreuer? Wohin sollen die ja mit allen diesen Papieren gehen?
Die Eignung und Zuverlässigkeit wird von den Betreuerinnen und Betreuern wird im Wesentlichen, gerade wenn es um die berufliche Betreuung betrifft, von der sogenannten Stammbehörde wird das Verfahren geführt. Da wird auch die Registrierung durchgeführt. Die sachliche Zuständigkeit einer Betreuungsbehörde, die ist auch im Betreuungsorganisationsgesetz in § 1 genannt. Und da geht man im Wesentlichen davon aus, örtlich ist § 2, wo jemand quasi seinen Lebensmittelpunkt hat als Betreuer, beziehungsweise seinen Geschäftssitz hat es in der beruflichen Betreuung. Der Geschäftssitz geht immer vor dem quasi Wohnsitzprinzip.
Was ist dann für die Ehrenamtliche jetzt besser geworden? Weil die müssen ja sich auch registrieren, das haben Sie ja auch gesagt. Und gibt es da für denen irgendwelche Hilfen oder Verbesserungen?
Da gibt es eine ganze Menge. Also für die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer kann ich sagen, wenn es um Dokumentations- und Berichtspflichten geht, dass es sich dort erheblich für sie vereinfacht hat. Ich sage nur den Anfangsbericht, der quasi auch im Bereich der Ehrenamtlichkeit kein Muss ist. Es gibt das sogenannte Anfangsgespräch. Dann gibt es noch weitere Voraussetzungen, wie zum Beispiel auch, wenn es im Rahmen des Bestellungsprozesses, wo man das frühere Einführungsgespräch, das gibt es immer noch, wo man also bestellt wird, das ist dort, dass das auch quasi ersetzt den Anfangsbericht, sondern dass der Rechtspfleger das Ganze übernimmt. Und das sind nur kleine Beispiele im Bereich der ehrenamtlichen Betreuung, die hier zu nennen sind. Insgesamt, und das spielt keine Rolle, ob man eine Betreuung ehrenamtlich oder beruflich führt, hat sich im Hinblick auf die Genehmigungstatbestände für beide Bereiche etwas geändert, dass gerade wenn es um die Vermögenssorge geht, hier Erleichterungen da sind, dass es in vielen Fällen nur noch Anzeigeverpflichtungen gibt und keine Genehmigungstatbestände mehr.
Die ehrenamtlichen Betreuer müssen jetzt auch bei Betreuungsvereinen sich melden. Welche Betreuer so von Ehrenamt, wenn wir da jetzt sprechen, müssen und welche sollen und freiwillig vielleicht?
Ehrenamtliche BetreuerInnen und Betreuer, die keine familiäre Bindung beziehungsweise ein persönliches Näheverhältnis zu betreuenden Menschen haben, die haben seit dem 1. Januar diesen Jahres die Verpflichtung, dass sie erst bestellt werden, wenn sie sich einem Betreuungsverein erstens angeschlossen haben und mit diesem Betreuungsverein eine Vereinbarung geschlossen haben, dass sie durch diesen Betreuungsverein einerseits unterstützt werden, begleitet werden und auch quasi mit dem Verein zusammen dann auch darüber sprechen, dass sie vertreten werden im Verhinderungsfall durch den Verein.
So, jetzt steht auch im Betreuungsrecht, dass da die Aufsicht und Kontrolle über die Betreuung auch gestärkt wird. Das haben Sie ja auch schon kurz erwähnt, dass da ja die Betreuungsgerichte und Betreuungsbehörden auch sehr genau überprüfen, wer überhaupt zur Betreuung kommt. Und wie wird das jetzt nochmal kontrolliert oder was wird dann kontrolliert?
Die Aufsichtenkontrolle beschränkt sich ja im Wesentlichen nicht nur auf das Vermögen, sondern auch auf die überhaupt die Ausführung der Betreuung. Grundsätzlich, wenn wir von Aufsichtenkontrolle sprechen, ist halt immer die Vermögenssorge in erster Linie. Und im Rahmen der Vermögenssorge hat sich die Aufsichtenkontrolle der BetreuerInnen und Betreuer erheblich dahingehend eigentlich erleichtert, dass man sagt, okay, bei der Rechnungslegung im Rahmen der Jahresberichte und der Jahresabrechnungen ist da genauer hinzugucken. Im Hinblick auf die Betreuungsführung, da muss man sagen, da sind schon beim Jahresbericht jetzt auch Betreuungsziele zu überprüfen. Am Anfangsbericht sind nach der ersten 3 Monate quasi auch Ziele zu nennen und deren Erfüllung, also ob der Betreuer auch den Wünschen und dem Willen und der Präferenz, so wie ich das eingangs genannt habe, auch dann folgt, das zu betreuenden Menschen, das wird in den Jahresberichten in Zukunft erheblich genauer beobachtet werden.
Mhm. Da steht ja auch, dass der Betreuer sollte oder sogar muss auch die Angehörigen benachrichtigen oder auch stärker einbinden in diesen Betreuungsverlauf. Wie sieht das denn jetzt aus? Das heißt, die Betreuer müssen auf jeden Fall mit den Angehörigen reden und auch Unterstützung, sagen wir so, annehmen müssen, sollen. Wie sieht das jetzt aus?
Im Wesentlichen ist der Kontakt mit den Angehörigen notwendig, wenn ich den mutmaßlichen Willen eines Menschen erforschen möchte, dann brauche ich ja konkrete Anhaltspunkte, wie dieser Mensch in seinem bisherigen Leben mit Dingen umgegangen ist oder wie er, was seine persönlichen Wertvorstellungen, was seine Überzeugungen, seine eigenen Überzeugungen waren, nach denen er bisherige Entscheidungen geführt hat. In dem Zusammenhang muss ich natürlich den Kontakt nicht nur zu Angehörigen, Nachbarn oder Freundinnen und Freunde suchen, um dort Anhaltspunkte dafür zu bekommen, was der mutmaßliche Wille eines Menschen betrifft, insbesondere wenn er keinen freien Willen entweder mehr äußern kann, er krankheits- oder beeinträchtigungsbedingt das nicht mehr deutlich genug machen kann oder wenn er überhaupt nicht mehr wegen Demenz oder Schädelhirntrauma, dass er durch komatöse Zustände das so nicht mehr äußern kann, hat der Betreuer ja nach dem mutmaßlichen Willen zu entscheiden. Und dieser mutmaßliche Wille, das kommt aus der Patientenverfügung, da ist das schon gang und gäbe, wenn man für Angehörige im Rahmen Gesundheitsangelegenheiten zu entscheiden hat und der Wille nicht deutlich genug formuliert worden ist in einer Patientenverfügung, dann muss ich auch heute schon so oder musste auch in der Vergangenheit ich schon so entscheiden. Und da ist natürlich der Kontakt zu Angehörigen sehr, sehr wichtig.
Jetzt ist es auch ganz neu in dieser Betreuungsreform, dass da die Notvertretungsrecht für Eheleute auch eingeführt wird. Können Sie da ein kleines bisschen erweitern?
Das Notvertretungsrecht für Ehegatten ist beschränkt auf einen ganz kleinen Sachverhalt. Es ist keine generalisierte Vertretungsbefugnis durch eine Ehepartnerin oder Ehepartner. Es ist einerseits erst einmal begrenzt auf Menschen, die in ehelicher Gemeinschaft miteinander leben und dass sie auch das so wollen, dass man sich gegenseitig vertritt. Das muss auch Ausdruck von dem Ganzen sein, dass man also sich gegenseitig auch dafür verpflichtet fühlt und auch einverstanden ist, auch wenn man es jetzt nicht mehr vielleicht äußern kann, dass das im Vorfeld geklärt ist, oder man in einer eheähnlichen Gemeinschaft miteinander lebt. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, die gegeben ist. Und dass der Mensch, der zu vertreten ist, der muss, so wie es im Gesetz steht, das ist Paragraf 1358 BGB, er muss aufgrund einer Bewusstlosigkeit oder Krankheit außerstande sein, seine Dinge rechtlich zu besorgen. Das ist auch eine Voraussetzung, dass er also so schwer erkrankt ist, dass er in einem begrenzten Raum der dringend notwendigen Angelegenheiten deswegen auch Ehegatten Notvertretungsrecht, zumindest so steht es nicht im Gesetz, aber so ist es umgangssprachlich aber auch bezeichnet, Notvertretungsrecht in Klammern ist Not, dass es nur um Untersuchungen des Gesundheitszustandes geht, also hier die notwendigen Einwilligungen, die ich bei Heilbehandlungen oder ärztlichen Eingriffen zu machen hätte und nicht kann, Aufklärungen entgegennehmen, Behandlungsverträge zu unterschreiben, oder Krankenhausverträge oder auch wenn es um Rehabilitationsmaßnahmen oder Pflege geht, aber alles nur Dinge, die nicht auf Dauer ausgelegt sind. Das ist wichtig. Es müssen begrenzte Dinge sein, weil das Notvertretungsrecht auch nur für 6 Monate angesiedelt ist. Und natürlich Voraussetzung für dieses Notvertretungsrecht ist, dass es ganz wichtig ist, dass man hier nur die Möglichkeit gewährt bekommt, wenn erstens ein Arzt das bescheinigt in einem Attest. Es gibt dafür einen standardisierten Vordruck, dass der Arzt muss das Ganze erklären, dass quasi diese Vertretung erforderlich ist, notwendig ist. Und der Ehegatte muss darin auch, in diesem Vordruck muss er quasi auch eine Erklärung darüber abgeben, dass der vertretende Ehegatte, der also entweder bewusstlos oder krank ist, quasi das auch so möchte, dass er das also nicht vorher abgelehnt hat und dass die Personen noch in einer Gemeinschaft leben, was Ehe oder eheähnliche Gemeinschaft ist, also dass sie nicht getrennt lebend sind und dass eine Vollmacht nicht gegeben ist, die vielleicht vorrangig dann zum Beispiel dieses Vertretungsgästerecht ja ausschließen würde.
Und was kann dann zur Ausschließung kommen, dass da der Ehegatte nicht diese Vertretung, Notfallvertretung praktisch ausüben darf? Was kann da
wenn bekannt wäre, das steht im Paragraph 1358 Absatz 3 drin, da ist in dem Absatz 3 Nummer 1, ist von getrennt leben die Rede, das habe ich eben schon erwähnt. Also dass jemand, wenn offenkundig ist, dass die Personen nicht mehr zusammenleben, also Tisch und Bett teilen. Oder wenn also bekannt ist, dass also die Angelegenheiten, diese Erledigung der Angelegenheiten durch den Ehegatten abgelehnt werden. Oder also, wie ich eben schon mal gesagt habe, eine Vollmacht gegeben ist. Natürlich gibt es auch noch einen weiteren Punkt, zum Beispiel, wenn der vertretende Ehegatte vielleicht schon Betreuer ist oder so etwas und es einfach nicht kommuniziert worden wäre. Das würde das Ganze auch ausschließen. Und wenn ab diesem Datum der Bescheinigung des Arztes in diesem Attest schon länger als 6 Monate abgelaufen wären, dann wäre es auch nicht mehr möglich, dann sich den anderen zu vertreten. Und das Wichtige ist, dass dieses gesetzliche Ehegattenvertretungsrecht immer nur einmal im Leben für einen Menschen möglich ist. Das ist auch ganz bewusst geschaffen worden, weil ich habe ja eben schon dreimal von Notvertretungsrecht gesprochen und die Not muss ja da sein. Und wenn man weiß, dass so etwas häufiger auftritt, dann war das ja quasi kein blitzüberrannter Zustand, sondern die Notvertretung war hier dann quasi nicht gegeben, sondern man konnte es einkalkulieren, dass so etwas nochmal passiert. Und dafür ist das nicht geschaffen worden, dieses Recht, sondern nur für wirklich den überraschenden Moment, dass man damit nicht gerechnet hat.
Das ist schon mal gut, weil immer wieder kommen zu uns zur Beratung auch Leute und sagen, ah ja, jetzt gibt es auch diese Notvertretung, dann brauchen wir vielleicht gar keine Vollmacht irgendwie auszustellen. Und da raten wir auch, das ist ja, oder sagen auch, dass das nur einmalige Sache und nur auf Gesundheit und nur auf diese Krankheit sich bezieht und dauert nur 6 Monate. Und das kann ja auch keine Vollmacht oder keine Betreuungsverfügung ausschließen. Ne? Also das ist dann einfach besser, dass man sich schon vorher irgendwie anders absichert. Vielen lieben Dank, Herr Rhein, Sie haben ja jetzt ganz viel und ganz ausführlich auch über diese neue Reform gesprochen und wir können auch so kleine Fazit sagen, wir so jetzt am Ende unserer Gespräche auch sagen, dass diese Betreuungsreform sehr, sehr wichtig war und auch notwendig und das ist gut, dass sie ja jetzt gekommen ist und dass die Ehrenamtliche werden auch jetzt viel mehr unterstützt, finde ich ja auch ganz gut, dass sie ja zu Betreuungsvereine jetzt gehen können und da Unterstützung bekommen. Auch diese Notvertretung für die Eheleute ist schon wichtig, dass das wenigstens in solchen Notsituationen auch irgendeine Hilfe da ist, wo man dann nicht direkt auf Betreuung oder auf andere Sachen greifen muss. Und dass da jetzt viel mehr Kontrolle gibt, dass vielleicht dieser Missbrauch auch irgendwie mehr ausgeschlossen wird aus Betreuung. Ja, wir hoffen, dass das auch klappt und auch bei allen beteiligten Personen und auch Ämter und Betreuungsbehörden und auch unseren Betreuungsgerichten durchgesetzt wird, so wie es gedacht wurde.
Ein wichtiger Aspekt ist noch, was ich vielleicht vergessen habe, ist der Paragraph 1821 Absatz 6 Bürgerliches Gesetzbuch, dass jede Betreuerin, jeder Betreuer innerhalb seines Aufgabenkreises auch dazu beitragen soll, dass alle Möglichkeiten genutzt werden, die Fähigkeiten eines Menschen, dass er seine Angelegenheiten selbst regeln kann, also besorgen kann, so spricht das Gesetz, wiederherzustellen oder zu verbessern. Dieser rehabilitative Faktor ist ein ganz wichtiger Faktor, den wir wie ein roter Faden auch in der Pflege, sehen. Durch das Pflegestärkungsgesetz 2 und 3 wurde das verwirklicht. Wir finden das im Bundesteilhabegesetz, Hilfe zur Selbsthilfe zu betreiben. Also hier auch ein ganz großer Wunsch des Gesetzgebers, nochmal zusätzlich auch dem Menschen Unterstützungspotenzial von außen zu geben, dass er seine Kräfte wiedererlangt oder vorhandene Kräfte, dass er die so lange wie möglich erhalten kann oder dass eine Verschlimmerung vermieden werden kann. Diese Dinge sind von großer Bedeutung und ja, wir sind noch lange nicht am Ende. Ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen noch einige Jahre, damit sich diese Reform auch tatsächlich dann abbilden kann in unserem System, in dem System der Sozialleistungen, in dem System von vielen anderen, im behördlichen System, wenn es um notwendige Anträge geht oder auch im ordnungsrechtlichen System, wenn es um wenn es alleine schon um Dinge geht wie Personalausweis oder andere Dinge, dass man, oder wenn es im Gesundheitssystem, wenn es um Behandlungen und Operationen oder andere Dinge geht, dass man von vornherein für selbstverständlich erachtet, dass der Mensch, egal wie beeinträchtigt er ist, einfach nur besonders ist, aber dass es alle gleich sind vor dem Gesetz und alle auch so zu behandeln sind, dass man ihn nicht exkludiert, sondern dass man ihn inkludiert, dass man ihn als ein Teil des großen Ganzen sieht und das insbesondere jetzt hier im Betreuungsrecht, im Erwachsenenschutzrecht als Rechtspersönlichkeit, dass er so anerkannt wird, trotz seiner Beeinträchtigungen, wie jeder andere auch.
Ja, das wünschen wir uns auch, dass diese Reform auch weiterhin sich verbessert, vielleicht auch im Laufe der Zeit. Das läuft jetzt erst 10 Monate. Natürlich, das ist auch für uns sehr neu. Und jeder, denke ich, muss ein kleines bisschen zuerst mal gucken, wie das funktionieren wird. Vielen Dank, Herr Rhein, dass Sie ja heute bei uns im Podcast teilgenommen haben, dass Sie ja auf unsere Fragen auch sehr gut geantwortet haben. Ich hoffe, wir treffen uns wieder mal in irgendein anderes Thema zu unserem Podcast. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und nochmal Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ja, und vielen Dank für die Einladung und viel Erfolg noch mit weiteren Podcast-Folgen.
Danke. Tschüss.
Tschüss.